Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen auf allen Ebenen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit. Denn wir glauben fest daran, dass es am Ende alle braucht im Unternehmen, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin Nils, ja, mir geht's sehr gut. Wir hatten gestern, also wir nehmen heute, normalerweise reden wir gar nicht darüber, wann wir so aufnehmen. Heute ist der 4., das heißt gestern war Feiertag. Und ich war mir erst nicht so sicher, ob ich das bereuen werde, dass ich nicht den Brückentag genommen habe. Aber um ehrlich zu sein, im Gegenteil, ich bin Energie geladen, ich habe Lust, die Sonne scheint und dann ist ja bald schon wieder Wochenende. Also mir geht's sehr gut und selbst?
Ja, mir geht's auch gut. Ich bin heute im zusammengestöpselten Equipment hier auf dem Bauernhof und heute Morgen habe ich halt mal so aus dem Fenster geguckt und da liefen halt so Hühner vorbei. Da werde ich mir auch gleich mal ein Ei genehmigen. Ich freue mich schon da drauf.
Oh, das klingt Hammer.
Ja, es ist auf alle Fälle echt total schön. Also weil es so wahnsinnig entschleunigt und das gefällt mir gerade sehr gut. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, wir haben heute Dr. Sonja Stuchtei zu Gast. Es geht heute wieder ein bisschen darum, wie wir Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Unternehmen vereinen. Und du, Sonja, hast gemeinsam mit deinem Mann The Land Banking Group gegründet. Und eure Vision ist es, Naturschutz und wirtschaftliche Interessen gemeinsam zu denken, indem ihr Unternehmen dabei unterstützt, in ökologisch wertvolle Flächen zu investieren. Und ich finde, wenn man auch so deinen Lebenslauf anschaut, du bringst schon unglaublich viel Erfahrung, ganz unterschiedlicher Stationen mit. Und da sind wir auch sehr gespannt, wie seid ihr zu diesem Konzept gekommen und warum ist das eigentlich auch so ein wertvoller Hebel auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit? Sonja, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
Vielen lieben Dank. Total schön, bei euch zu sein. Mir geht's auch gut. Bei mir scheint leider nicht die Sonne, aber es macht gar nichts, weil jetzt kann ich mich voll darauf konzentrieren, mich mit euch darüber zu unterhalten, warum für mich das überhaupt gar kein Widerspruch ist, Nachhaltigkeit ökologisch, ökonomisch und sozial zusammenzubringen, sondern aus meiner Sicht, dass die Wettbewerbschance für uns ist, als Gesellschaft, als Europa, das ist ja ein Teil meiner Geschichte, dass ich eine glühende und passionierte Europäerin bin und glaube, dass wir hier wirklich, wirklich eine Chance haben, wieder angemessen zu der Zeit, in der wir leben, neu zu denken, erfrischende Lösungen zu schaffen. Und da sind wir auch schon gleich bei meiner Reise. Du sagtest eben, dass es so ein bisschen bunt aussieht. Du kannst auch sagen, sag mal, wo bist denn du überall gewesen? Was ist denn da der Faden? Rückblickend ist der gar nicht so schwer zu finden. Das ist nämlich alles ESG, wenn du genauer hinschaust. Ich habe angefangen mit S. Die ganze Frage, wie können wir eigentlich Bildung neu denken? Und ich habe jede dieser Stationen mit einer unternehmerischen Perspektive adressiert, weil ich überzeugt davon bin, dass wir als Menschen immer dann zu den besten Ideen und Lösungen kommen, wenn wir die Freiheit haben, unternehmerisch zu sein. Und wann immer mir eine, wie würde man da sagen, eine brennende Plattform, a burning platform begegnet ist, war meine Ambition, eine Lösung zu finden, die sich selber trägt, wo wir nicht bitte sagen müssen, wo wir nicht institutionalisierte Solidargemeinschaften brauchen, die immer gut sind und hilfreich und viel Rückenwind geben können, auf die man aber nicht zwingend setzen kann, dass sie zur rechten Zeit mit den richtigen Lösungen präsent sind. So, was habe ich gemacht? Das eine war da das Thema naturwissenschaftliche Bildung. Also wie bilden wir junge Menschen, die voller Interesse und Neugier sind, dazu, dass sie ja experimentell lernen, dass sie offen sind, dass sie nicht einfach nur verdauen, was man ihnen sagt, sondern dass sie ihre Passion und Neugier an naturwissenschaftlichen Zusammenhängen nutzen, um die Welt zu erforschen, zu erkunden und damit auch auf Lösungen kommen, die vielleicht aus dem Muster ausbrechen und uns in eine nächste Entwicklungsstufe helfen. Das war mein S-Teil. Dann Technologie ist meine andere Passion. Da kam Governance. Ich habe in Tech-Unternehmen gearbeitet, insbesondere Internet-Plattformen und habe dann, als 2016 erst der Brexit entschieden war, dann Trump an die Macht kam und wir sahen, wie die extremen Positionen, Ideologien wieder unter dem Teppich der Geschichte hervorkamen und sich aufbäumten. Ich dachte, boah, als ich Kind war, habe ich immer meine Großeltern gefragt, was hat ihr eigentlich damals gemacht, als man merke, das geht so in die völlig falsche Richtung, Ende 20er, Anfang 30er. Und ich fand das irrsinnig unbefriedigend, die Antwort. Die waren zwar keine Nazis, aber haben die was gemacht? Nee, fand ich nicht. Und dachte mir, hey, irgendwann könnte ich diese Großmutter sein und fragt mich, was hast denn du gemacht, als du saßt? Dann habe ich mich mit den Pulse of Europe-Leuten in Frankfurt kurz geschlossen, habe hier mit Pulse of Europe aufgebaut und dann in der nächsten Eskalationsstufe die Frage, was kommt denn nach den Demos? Was kommt denn, wenn wir gewählt haben? Und stellten dann fest, die Manipulation unserer Meinung, die Manipulation unserer Gesellschaft wird ganz gezielt von einigen wenigen Interessensgruppen befeuert durch Fehlinformationen, durch wirkliche Lügen und Falschinformationen. Und daraufhin habe ich Alliance for Europe gegründet, wo es darum geht, die Zivilgesellschaft mal mit, ja, fast nachrichtendienstlichen Informationen zu versorgen und zu zeigen, wo ist denn die Disinformation? Wie können wir die isolieren? Wie können wir uns wehren als Gesellschaft gegen die Spaltung, die ganz gezielt hineingeworfen wird? So, dann warst du damit beim G und dann kam Corona. Und dann haben mein Mann und ich da gesessen und gesagt, der hat schon seit langen Jahren, 20 Jahre McKinsey, dann 6 Jahre eine Systemberatung, zwar nicht IT-System, sondern systemische Unternehmensentwicklung, überlegt, funktioniert das eigentlich? Hinterlassen wir unseren 6 Kindern eine Welt, die besser ist als die, die wir vorgefunden haben? Nee. Ganz gewiss nicht, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht generationengerecht, das ist nicht enkelfähig, was wir hier tun. Und obwohl wir beide an den richtigen Themen arbeiten, it doesn't add up. Die Summe reicht nicht. Wir haben mehr erneuerbare Energien, wir versuchen uns mit weniger Fleisch zu ernähren, dennoch werden unverändert Regenwälder abgeholzt, dennoch wird unverändert mehr und mehr fossiler Brennstoff verfeuert. Also es reißt ja nicht ab. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, was könnten wir denn tun? Was ist denn unsere beste Wette, unser bester unternehmerischer Beitrag, um Technologie zu nutzen und den Hebel zu nutzen, dass wir was Exponentielles tun? Also nicht mehr beraten, sondern wirklich exponentielle Lösungen schaffen. Und dann kamen wir ganz schnell auf das Thema Landnutzung, weil das so drängt und weil das so wenig systematisch bearbeitet ist. Es gibt wahnsinnig tolle Lösungen da draußen, tolle Entwickler, Landentwickler, Naturschützer. Aber eigentlich, wenn wir genau hingucken, sind wir längst in der Situation angekommen, wo wir das nicht alleine solchen Menschen mit einem riesen Herzen und mit wahnsinnig viel Leidenschaft überlassen müssen, sondern wo auch ökonomisch getriebene Menschen allen Anreiz hätten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber sie haben die Grundlage nicht. Und das war die entscheidende Erkenntnis, warum wir die Landbanking Group gegründet haben, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich klar machen, die Lieferketten, in denen Land und auch dann der Ozean eine Rolle spielen, die sind längst gefährdet. Das hat längst nichts mehr damit zu tun, ich tue Gutes und ich schütze ein bisschen Torfmoor, sondern es fehlt an Nahrungsmitteln. Ich bin total überrascht, dass noch niemand aufgeschrien hat, aber wir haben einfach Probleme aufgrund von Trockenheiten, aufgrund von Stürmen, aufgrund von Überflutungen, unsere Lieferketten im Gang zu halten. Und das ist im ureigensten Interesse von Unternehmen, um ökonomisch zu überleben, ökologisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, und dafür haben wir im Grunde digitale Infrastruktur gebaut, damit man eine Entscheidungsgrundlage, eine wirklich datenbasierte Grundlage für regenerative, nachhaltige, geschäftswertsichernde Landnutzungsentscheidungen hat.
Wie kann man denn konkret mit eurer Idee, also ich habe ja verstanden, dass es auch um Investments geht, also das bedeutet, ihr wendet euch ja auch an Kunden. Wie kann man denn damit jetzt konkret Natur schützen und auch idealerweise auch wiederherstellen? Also wie geht ihr es an?
Also ich gebe dir mal 2, 3 Beispiele aus ganz unterschiedlichen Industrien, um zu zeigen, das hat jetzt nichts mit einer Perspektive zu tun, die jetzt beschränkt ist. Nehmen wir mal das Beispiel Nahrungsmittelherstellung, weil ich gerade damit schon begonnen hatte. Also wir sehen alle, der Orangensaft ist teurer geworden. Ich viel mehr Wasser reinmischen kann, aber wenn man an die Terminbörsen schaut, dann hat sich der Preis für Orangensaftkonzentrat in den letzten 2 Jahren verdreifacht. Über Kakao ist viel geschrieben worden, 6-facht, Bullwhip-Effekt, also große, dann wird natürlich auch spekuliert. Das heißt, wir haben Brüche in den Lieferketten für Nahrungsmittelhersteller, die sagen, bisher habe ich immer einfach eingekauft beim Billigsten. Es gibt eine fragmentierte Lieferkette, also da gibt es den Landwirt, die Landwirtin und dann verkaufen die an den Nächsten und verkaufen den. Und irgendwann landet es dann bei dem Nahrungsmittelhersteller. Ich weiß gar nicht, wo mein Zeug herkommt. Das ist längst anders. Viele der Nahrungsmittelhersteller reduzieren die Anzahl der Schritte beziehungsweise haben einen großen Anteil ihrer Lieferkette im Direkterwerb oder nur mit wenigen Intermediären dazwischen. Warum? Weil sie damit die Qualität sichern können, den Zugang sichern können und sich beteiligen können an einer Risikoreduzierung, indem sie investieren. Und zwar, weil man Land wahrnimmt als grüne Infrastruktur. Das ist wie eine Straße, wenn die nicht gepflegt wird, wenn wir nicht investieren, ist die irgendwann nicht mehr wirklich nutzbar. Man ruckelt da drüber und es wird immer langsamer. Wenn wir unsere Telefonnetze, wenn wir unsere Glasfasernetze nicht pflegen, daran investieren, werden die nicht mehr nutzbar. Und das gilt für Natur genauso. Wenn wir mal diese Brille aufsetzen und nicht sagen, die ist einfach da, was sie bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt nicht mehr ist, weil wir sie bewirtschaften auf jedem Zentimeter, Quadratzentimeter, dann ist das eine Investition in meine Zukunftsfähigkeit, indem ich dem Landwirt, der Landwirtin nicht nur für Rohstoff etwas zahle, sondern auch für Naturkapital. Das heißt, wenn ich Landbetreiber bin, verkaufe ich Zuckerrüben, Kakao, Festmeterholz und Naturkapital. Und das kann ich als Investor kaufen und kann damit sagen, ich habe meine Zukunftsfähigkeit gesichert, weil in meiner Lieferkette jetzt der Humusaufbau gepflegt wird, weil dort Wasserspeicherkapazität entsteht, die mich vor Fluten schützt, die mich vor Trockenheiten schützt. Das ist im Nahrungsmittelbereich. Nehmen wir den Bereich Stadtentwicklung oder Bau, einfach Gebäudeentwicklung. Gebäude werden gebaut nicht für ein Quartal erfreulicherweise, sondern für 10 Jahre, 20, 50 Jahre. Wenn man dann mal die Risiken sich anschaut, die durch den Klimawandel für die Nutzung dieser Gebäude entstehen, habe ich plötzlich eine ganz neue Geschichte, die ich erzählen muss als Stadtentwickler, als Bauunternehmer. Ich muss mir nämlich klar machen, dass ich mir überlegt habe, woher bekommt dieses Gebäude denn in 20 Jahren noch Wasser? Kann ich das eigentlich noch nutzen mit der bestehenden Klimaanlage? Wie habe ich eigentlich die Begrünung außen vorgenommen, um die Temperaturen zu senken, um das Wasser im Boden zu halten? Dann kommt das ganze Thema Biodiversität. Wie riskant ist es denn, dass der Wald um mich herum zusammenfällt, weil der Borkenkäfer drin ist oder weil er in trockenen Phasen nicht mehr überlebensfähig ist, aber ich den Wald eigentlich brauche zu jener Kühlung, von der ich gesprochen habe. Also plötzlich wird der Blick gehoben aus dem Stückchen Land, was immer meins war. Wir lieben ja diesen Besitzstand. Und ein Blick in die Landschaft, in die ganze Landschaft um mich herum wird erforderlich, weil so wie es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen, braucht es eine ganze Landschaft, um lebensfähig zu sein. Das haben wir so ein bisschen außen vor gelassen, aber das wird jetzt schlicht und ergreifend notwendig, weil sich die Welt ganz, ganz, ganz rasant verändert.
Total spannend. Wie kann ich mir denn das so vorstellen, wenn ihr dann mit euren Kunden irgendwie in Kontakt tretet? Weil, also du hast ja gerade allein schon mit den zwei Beispielen so eine große Bandbreite an Möglichkeiten aufgemacht. Also seht ihr das auch als irgendwie langfristige Partnerschaft mit euren Kunden? Geht ihr wirklich tief rein mit denen und begleitet sie dann über Monate, Jahre? Oder kann ich mir das mehr so als Projektgeschäft vorstellen? Also dass eure Kunden das schon sehr genau wissen, was sie eigentlich brauchen und wollen?
Im Augenblick wissen die meisten es nicht genau. Wir leben gerade in so einer Welt, wo wir feststellen, es gibt zwei Treiber und sich Gedanken über mein Naturkapital, das Naturkapital in meiner direkten Umgebung und in meiner Lieferkette zu machen. Der eine Treiber ist die Regulierung. Was kommt denn jetzt alles auf mich zu? An Veröffentlichungspflichten, an gesetzlichen Ausgleichspflichten. Und auf der anderen Seite eben dieses materielle Risiko im Rahmen meiner ganz normalen Geschäftstätigkeit, dass mir Rohstoffe wegbrechen, dass mir Lieferketten wegbrechen, dass mir, also ein Beispiel, Porsche hat, wie lange war das? 3 Wochen konnten die kein Auto herstellen, weil bei ihrem Zulieferer das Werksgelände überflutet war. Das heißt, selbst wenn ich gar kein Land betreibe, bin ich betroffen von Naturintervention. So, also will sagen, ich habe zwei Treiber und beide Treiber sind so noch nicht da gewesen. Wir sind hier in einer Situation, die die Menschheit in den letzten 20.000 Jahren nicht gehabt hat. Eigentlich in den letzten 2 Millionen Jahren mit dem Tempo, mit dem wir uns gerade bewegen. Das heißt, wir haben keine Referenzen und ja, die brauchen Unterstützung bei der Einführung des Gedankens, dass Naturkapital für sie Relevanz besitzt und wie sie das ganz professionell bewirtschaften, wie jeden anderen Teil ihrer Wertschöpfung. Und da begleiten wir sie auch bei. Eigentlich ist die Zielsetzung, dass wir irgendwann, dass dieses Tool, was wir entwickelt haben, das sich Ländler nennt und wo man jetzt auch inzwischen schon draufgehen kann und seine Flächen aufspielen, um sie in Wert zu setzen oder wo man eben seine ganze Lieferkette drüber managen kann, dass man das irgendwann ganz selbstverständlich nutzt, so wie man sein Handy nutzt und die verschiedenen Apps da drauf, also verschiedene Applikationen von Naturkapitalnutzung. Aber da sind wir noch nicht. Also gerade begleiten wir unsere Kunden ganz aktiv da drin zu sagen, was ist meine regulative Situation? Was ist mein Geschäftsrisiko gegenwärtig? Und wo kann mir da eine Investition in Naturkapital helfen? Und wie manage ich das professionell wie jeden anderen Teil meiner Betriebstätigkeit?
Am Ende kommt man ja irgendwie so ein Stück weit, also zumindest verstehe ich das, dahin, dass ja auch Umwelt oder auch die Ökosystemleistungen der Natur auch einen Wert haben, was ja irgendwie leider, ich sag mal, in unserem Wirtschaftssystem ja kaum Berücksichtigung findet. Das müsste ja aber insgesamt größer gedacht werden. Ich frage mich halt, wie jetzt einzelne Akteure dort halt, wie man da, also wie fängt man an, ja? Also man müsste ja, also das ist so ein bisschen das Thema, wo ich halt gerade noch so hänge. Vielleicht kannst du.
Du, Nils, verstehe ich absolut. Also wenn man also wirklich mal volkswirtschaftlich sieht, als ich im letzten Jahrhundert zur Business School gegangen bin, da hat man vom Solow-Residual gesprochen. Das war der Teil der ökonomischen Gleichung, die keiner erklären konnte. So von wegen, das ist ein Teil, der unsere Produktivität mittreibt, aber wir können es eigentlich gar nicht genau einordnen. Inzwischen sagen viele Wissenschaftler, es ist der Ressourcenverbrauch, den wir gar nicht eingesetzt haben. Das heißt, eigentlich war das immer schon Teil unserer wirtschaftlichen Gleichung. Wir haben es nur einfach mal außen vor gelassen. Und da hast du natürlich völlig recht. Idealerweise, wenn du ein ganz großes Bild siehst, müssten wir ja unsere Currency, unsere Währung daran hängen. Ja, müssten sagen, eigentlich ist es für Menschheit nicht so entscheidend, ob Gold oder der Dollar stabil sind. Eigentlich ist es entscheidend, dass die Ökosysteme stabil sind und daran müssten wir eigentlich unsere Währung knüpfen. Und wenn wir gesunde, stabile Ökosysteme haben, haben wir auch eine stabile Währung. Also das ist das ganz große Bild. Aber dann bin ich bei dir. Wie fängt man denn da an? Also keine Zentralbank der Welt wird jetzt die Währung umstellen auf Naturkapital, so sinnvoll das wäre. Deshalb fangen wir an bei denen, die jetzt unmittelbar betroffen sind davon, dass sie Naturkapital und dessen Sicherung brauchen, um weiter geschäftsfähig zu sein.
Und wie kann man das sichern? Also wenn ich, also ich sag mal so, ich stelle fest für mich, ich habe halt gewisse Lieferketten, die für mich kritisch sind und die halt auch besonders abhängig sind von intakten Ökosystemen oder vielleicht auch von Ökosystemleistungen der Natur. Und spreche jetzt mit euch und sage, Mensch, irgendwie verstehe ich, da hängt ein Risiko dran. Die Awareness bringt es ja wahrscheinlich erstmal, dass man einen Blick darauf habe. Aber also was kann man denn da tun? Also das habe ich noch nicht so ganz.
Ich nehme als erstes mal ein ganz kleines, ganz greifbares Beispiel und dann extrapolieren wir da mal raus. Was eines meiner Lieblingsbeispiele ist, ein wunderbarer Gebäudehersteller, also Bauunternehmer aus Westfalen, der baut im Hunsrück ein Werk und stellt fest, das ist eigentlich eine ganz gute Location. Wir haben da gar nicht so viel Hochwasser, weil kein Fluss in der Nähe. Also wir haben da die ganze Risikopalette drüber gezogen. Das Einzige, was passieren wird, es wird halt heißer werden. Und irgendwann kann man in diese Hallen nur noch sehr schwer diese Zementteile herstellen. Es sei denn, die Kühlung stimmt. Also das müssen wir denn tun, damit wir die Kühlung haben. Und dann haben wir uns mal die Umgebung angeschaut und gesagt, alle Gewerbegebiete, das kannst du sehen vom Satelliten, sind knallrot, die sind echt dunkel, dunkelrot, die sind heiß. Warum? Weil alles zu betoniert ist. Das heißt, du hast überhaupt keine natürliche Kühlwirkung mehr. In allen anderen Regionen, die auch bewohnt sind, ist das ganz harmlos. Es ist immer das Gewerbegebiet. Das heißt, wie baust du anders, damit schon mal auf deiner Fläche mehr Kühlung möglich ist? Kann man, indem man offenporige Belege nutzt und so weiter. Dann kam aber noch was anderes und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass wir feststellten, der dunkelgrünste, fast blaugrüne Teil auf dieser Karte war der benachbarte Wald. So, und was würden wir dem raten? Wir würden sagen, weißt du was, du zahlst für diese Ökosystemleistung, nämlich Kühlung an deinen Nachbarn. Du brauchst den Wald gar nicht zu kaufen, du brauchst diese Hektar gar nicht zu besitzen, das musst du gar nicht bewirtschaften, sondern du zahlst deinem Nachbarn regelmäßig einen definierten Betrag, nämlich die Investition in den Erhalt dieses Ökosystems. Und dann bleibt der Wald stehen und du hast die Kühlleistung, die du einfach so bekommst. Da brauchst du gar nichts weiter technisch zu machen. So, das ist die Logik. Also wir zahlen auf Flächen, die uns nicht gehören, die muss man nicht dafür kaufen, für die Leistung an diejenigen, die uns diese Leistung erbringen, nämlich Kühlung, Biodiversität, was auch immer. Das ist das, was man Ökosystemdienstleistungen nennt. Das machen wir bisher eigentlich nicht. Und jeder sagt ja, aber wie kann ich denn sicherstellen, dass ich genau diese Leistung bekomme? Das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt fast ein bisschen technisch und deshalb klingt es immer komplex. Wir ermöglichen es über die Vertragsgestaltung, die wir entwickelt haben, nicht in die Leistung direkt zu investieren, dass ich jetzt Kühlung bringe, sondern in das Naturkapital, in den Stock, in die Existenz von Produktionsfähigkeit. Das ist jetzt wieder ein abstrakter Begriff, aber ich investiere darin, dass der Wald steht. Punkt. Alles, was der Wald macht, ist super. Ich investiere einfach da rein, dass der steht. Und weil ich damit in ein Gut, also in einen Stock investiere, kann ich den sogar auf meine Bilanz schreiben. Das heißt, das sind für mich als Unternehmen noch nicht mal Kosten, sondern ich kann sagen, ich habe in ein gesundes Ökosystem investiert. Und daraus entstehen eine ganze Menge Leistungen und eine Leistung davon nutze ich, nämlich die Kühlung oder das Wasser, was gespeichert wird oder die Lawinensicherheit oder die Mutenabsicherung. Will ich aber gar nicht eins als einfach auflisten. Ich habe investiert darin, dass es diesen Wald gibt und dass der auch in Zukunft uns eine ganze Menge an Leistungen bringt. Das definiert ja Investitionen. So, und wenn jetzt jemand kommt, der mit einer ganzen Lieferkette kommt, was tun wir dann? Wir gucken gemeinsam da drauf und sagen, was sind denn die Schmerzpunkte? Wo hast du denn ein besonderes Risiko aufgrund des Klimawandels, aufgrund der speziellen Lage? Und was muss genau passieren, damit dieses Risiko verringert wird? Also, bist du in einer Region, die besonders trocken ist? Hast du eine anfällige Frucht? Beispiel, ich bin ja immer wieder beeindruckt, dass wir da auch nicht drüber reden. Bananen, es gibt irgendwie 900 irgendwas Sorten, aber es gibt nur noch eine, die kommerziell angebaut wird. Es gibt genau eine Sorte. Und die wird von zwei Krankheiten befallen. Eine können wir ganz gut mit Pestiziden bearbeiten. Da fliegen dann Flugzeuge drüber. Ist extrem teuer, ist extrem intensiv, toxisch, 70 Mal, bis die geerntet werden, fliegt ja das Flugzeug drüber. Dann gibt's aber eine zweite Krankheit, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Auch kein chemisches gegenwärtig. Das heißt, wenn diese Krankheit auftaucht, muss die Plantage niedergebrannt werden. Das liegt daran, dass das alles Monokulturen sind. Schon in dem Moment, wo wir eine Mischung in die Kultur bringen, reduziert sich dieses Risiko erheblich. Das konnte aber bisher nicht gemanagt werden. Keiner wusste, wie viel reduziert sich das denn? Was heißt das wirtschaftlich genau? Und dazu liefern wir jetzt die Daten, dadurch, dass wir permanent über Satellitendaten beobachten, wie sich eine Fläche entwickelt, wie sich die Leistungsfähigkeit auf dieser Fläche entwickelt. Und damit wird das zu einer Investition in meine zukünftigen Lieferströme.
Ja, okay. Jetzt greife ich es allmählich ein bisschen mehr. Also das ist halt quasi eine Kombination aus Beratung natürlich und Aufklärung, aber eben natürlich auch entsprechende Vertragsgestaltung, weil am Ende müsst ihr ja auch irgendwie, also ich würde jetzt zumindest sagen, habe ich verstanden, der Wald daneben ist für mich wirklich relevant, habe ich bisher noch gar nicht gesehen, vielen Dank. Was machen wir denn jetzt? Wir sprechen mal mit dem Waldbesitzer. und machen ihm vielleicht ein Angebot dafür, dass der Wald auch tatsächlich stehen bleibt und er nicht in Versuchung kommt, den in irgendeiner Form weiter zu verkaufen. Also wären es ja aber eine ganze Menge Verträge, die dann halt dann eben entsprechend verhandelt, gemanagt und auch wasserdicht aufgesetzt werden müssten, oder? Wie läuft das?
Spot on, genau. Und jetzt, und damit das skalierbar wird, haben wir unsere Plattform gebaut. Das heißt, eigentlich haben wir eine technologische Lösung, die dir zum einen ermöglicht, genau zu messen, wo in deiner Umgebung, in deiner Lieferkette hast du welches Naturkapital, wo hast du welche Risiken und wo hast du Potenzial zur Verbesserung. Dann hast du erstmal eine Transparenz, wo will ich denn überhaupt investieren? So, und das at scale. Das heißt, du hast wie so ein ETF-Account, hast du deine Übersicht, das sind die verschiedenen Landflächen. Das ist die Fläche von Bauer Huber und das ist die Fläche von Bauer Müller und das ist die Fläche von so, und die kannst du sehen und du hast ein Verständnis, wie gesund sind die schon und wie viel Potenzial steckt da drin. Damit können wir dann Investitionsentscheidungen lenken. Und dann haben wir diesen Standardvertrag, und das musst du dir ein bisschen vorstellen wie ein eBay. Die Landwirtin macht ein Angebot und sagt, ey, wenn ich jetzt nochmal hier einen draufsetze und Untersaaten sähe, oder der Forstwirt sagt, hier, die ganzen Bäume sind weg, ich mache aber jetzt beim Aufforsten, bewege ich mich weg von der Monokultur Fichte, ich mache hier einen wirklich biodiversen, bunten Wald, kostet mich aber eine Menge mehr, ich brauche dafür Investoren, die mit mir auf die Reise gehen, also mache ich ein Angebot und ich als Investor kann auch mein Angebot reinpacken und dann trifft man sich. Also das ist im Grunde wie so eine Auktionsplattform für Naturkapital dann. Und die Verträge dafür sind standardisiert, damit ich eben nicht mit dem einen Waldbesitzer eins ausschnapsen muss und mit dem anderen Waldbesitzer eins ausschnapsen muss, weil dann kann ich das niemals skalieren als großes Unternehmen mit, was weiß ich, Zehntausenden, Hunderttausenden Landflächen in meiner Lieferkette.
Ich würde ganz gerne nochmal auf diese, was Nies auch gerade eben nochmal erwähnt hatte, erstmal diese Aufklärung eingehen wollen, weil also die Vision ist ja total cool, auch mit diesen standardisierten Verträgen dann und so. Wie ist es denn jetzt gerade bei den Projekten, die ihr so macht, haben da auch alle Seiten, selbst, ich könnte mir vorstellen, selbst die Waldbesitzerin, der Waldbesitzer muss vielleicht hier und da nochmal ein bisschen Aufklärung erfahren oder warum das wichtig ist. Macht das gerade ihr? Wie nehmt ihr auch den Prozess wahr? Und das ist ja für viele, also auf jeden Fall für mich wäre es das ja auch völliger Step out of meiner Expertise sozusagen. Also wem schenkt man dann auch Vertrauen? Ist man sich sicher, dass das dann auch alles richtig investiert ist? Habt ihr auch diese Gespräche mit euren Kunden?
Na klar. Und da gibt's so zwei Herzen, ach, in meiner Brust. Das eine ist, boah, es ist irre, was da gerade passiert. Also dieses Thema Naturkapital kommt in den Unternehmen an, es kommt bei den Landbesitzerinnen und Besitzern an. Ich meine, wir reden bei den Indigenous über ihre Flächen und darüber, dass sie eigentlich einen Wahnsinnsreichtum besitzen, in den wir investieren müssen, damit sie den weiter erhalten. Also da gibt's ganz, ganz, ganz viel Bewegung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, es ist aber immer noch zu wenig. Ja, da muss viel, 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 viel mehr passieren. Und da bemühen wir uns aber auch alle anderen in diesem Feld. Also ich, natürlich, ich bin da in meinem Bubble und ich sehe, dass da ganz, ganz viel Aufklärung passiert. Müsste das mehr sein? Unbedingt. Und so ein bisschen kommt es mir vor, wie ich hatte die interessante Einladung im Jahr 2000 im Herbst zu einem Ideation Workshop für diese völlig absurde Vorstellung, dass man sein Telefon ans Internet anschließen kann. Stell dir mal vor, das Telefon wäre mit dem Internet verbunden, was man dann alles machen könnte. Und dann haben wir 2 Tage darüber verbracht und haben völlig absurde Ideen gesponnen, von wegen, wow, da kann man vielleicht Zeitung lesen. Und stell dir vor, du könntest sogar deine Bankgeschäfte darüber machen. Oder boah, wenn ein Kind verloren geht, du könntest das darüber orten. Das wäre der Hammer. So, lachen wir heute drüber. 7 Jahre später war das da. Und wir haben anfangs uns gewundert, warum wir so eine komische Scheibe da haben, so ein Screen, weil eigentlich wollen wir doch telefonieren, der vermatscht nur, wenn man das ans Ohr hält. Heute telefonieren die wenigsten mit ihrem Smartphone. Die machen ganz, ganz andere Dinge. Das war für uns aber unvorstellbar im Jahr 2000. Und es ging ganz schnell, als es dann da war. Und so ein bisschen ist das für mich mit Naturkapital genauso. Das ist außerhalb dessen, was wir im Augenblick kennen. Aber eigentlich, wenn du mit Kindern darüber redest, ist das doch so natürlich. Das ist doch das, wo alles herkommt, was wir brauchen, wo die Grundlage für alles steckt, was wir als Menschen überhaupt, was uns überhaupt ermöglicht, hier zu leben. Also klar, es gibt diese dystopischen Filme, wo wir dann irgendwelche Stöpsel in der Nase haben, damit der Sauerstoff da ist und ansonsten über einen verwüsteten Planeten wandern, würde ich mal nicht mehr wirklich als Leben bezeichnen. Das heißt, alles, was uns in irgendeiner Form ein wertvolles Leben ermöglicht, ist Natur, aber wir haben es nicht als unseren Reichtum definiert und deshalb ist unsere Erfolgsdefinition falsch. Aber den folgen wir halt. Wir sagen, wir sind dann reicher, wenn wir das Bruttosozialprodukt steigern. Ist genug darüber diskutiert worden, dass das eine richtige Größe nach dem Krieg war, weil man aufbauen musste, dass es aber keine richtige Größe ist in einer Welt, in der wir schon so viel haben und es eigentlich um den Erhalt von Wert gibt und nicht darum, dass ein Autounfall eigentlich eine wertvolle Steigerung des Bruttosozialprodukts ist. Also die Welt hat sich verändert und das, was damals richtig war, hilft uns heute nicht mehr. Und wir müssen an den Punkt kommen zu verstehen, dass unser Reichtum heute etwas anderes ist und das Erfolg etwas anderes ist. Und wenn wir das gelernt hatten, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass das wie mit dem Smartphone plötzlich total klar ist. Natürlich investiere ich in Naturkapital. Natürlich, wenn ich einen Enkel bekomme, werde ich da erstmal ein Naturkapitalkonto anschaffen, weil das ist ja die Zukunft, das ist ja der Reichtum. Aber wir sind noch nicht da.
Ich kann mich schon mal sehr gut damit verbinden, auf jeden Fall. Für die letzte Frage würde ich gerne noch mal einen Blick auf wirklich euch und euer Unternehmen werfen wollen. Also wie habt ihr euch denn aufgestellt oder entwickelt ihr gerade, um auch selbst regenerativ wirtschaften zu können?
Also wir sind ein Unternehmen, das sich darum bemüht, unsere Ökosysteme leistungsfähig zu halten. Wir arbeiten in einem Ökosystem. Das heißt, wir haben unsere Plattform aufgebaut als strukturierte Messoberfläche. Das heißt, wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Anbietern, akademischen, kommerziellen Anbietern zusammen, die Messlösungen offerieren. Die integrieren wir in unsere Messung und dann spuckt das ein Naturkapitalkonto aus, das dann deine Informationen gibt zu diesem Stück Land. Und auch das ganze Monitoring über Zeit machen wir mit diesen Partnern. Damit auch die Frage des Vertrauens, was du angesprochen hast. Woher weiß ich denn, dass das richtige Daten sind? Wir arbeiten mit den besten existierenden Lösungen, integrieren die und haben damit auch die Flexibilität, auf neue Regularien zu reagieren, auf neue Technologien zu reagieren, damit in den Bestand aufzunehmen. So, das ist für uns ein Weg, regenerativ als Unternehmen zu sein. Und dann, wenn du die soziale Seite anschaust, also ich habe, wie ihr ja gesagt habt, schon viele Unternehmen geführt in meinem Leben. Dieses hier ist besonders bunt, besonders divers. Wir haben etwas weniger als 50 Mitarbeiter, die Hälfte davon Frauen, die Hälfte Männer, 24 unterschiedliche akademische Hintergründe, auch 25 verschiedene Nationen. Und diese Buntheit ist anspruchsvoll, ist inspirierend, ist innovativ und soll uns auch regenerativ halten, so dass wir immer wieder in der Lage sind, uns in Frage zu stellen und im Zweifel neu zu erfinden.
Total spannend. Und ich bin noch total am Nachdenken. Aber wir haben ja unsere Zeit begrenzt auf 30 Minuten. Insofern möchte ich dich, liebe Sonja, nochmal bitten, nochmal einen Appell loszuwerden. Oder was, zumindest das nochmal zu sagen, was du bisher nicht sagen konntest oder was du nochmal unterstreichen möchtest. Dafür hast du jetzt nochmal die Bühne.
Okay, wenn ich noch was unterstreichen darf, dann komme ich nochmal zurück an unsere Erfolgsdefinition. Wenn wir darüber reden, was Erfolg ist für uns als Individuen, für uns als Unternehmenslenker, für uns als Entscheider in Institutionen, das können Private, das können NGOs sein, das können große Unternehmen sein, dass wir uns genau überlegen, wie eigentlich Erfolg aussieht. Ist das wirklich die Kennzahl fürs nächste Quartal oder ist das Thema langfristiger und größer? Und welchen Stellenwert haben Menschen, Natur und Profit in dieser Erfolgsdefinition? Wenn ich davon ausgehe, dass ich als Mensch wahrscheinlich 100 Jahre werde und die nächste Generation im Zweifel auch nochmal, welche Chancen und Möglichkeiten, aber auch welche Verantwortung sehe ich darin, Erfolg auch mal außerhalb der ausgetretenen Pfade zu gestalten und festzulegen?
Ich glaube, das wird doch ganz schön rödeln bei uns beiden. Ich erinnere mich, dass wir bei Fat Consulting mal vor ein paar Jahren mal so eine kleine Arbeitsgruppe hatten, die sich auch damit auseinandergesetzt hat, was bedeutet eigentlich Erfolg für uns? Und da versucht hat, verschiedene Ebenen aufzumachen und so. Und das war so schnell, so komplex irgendwie. Und ich glaube, im Echtzeit gab es nie so ein richtiges Ergebnis am Ende. Aber da sieht man ja auch, wie man dann ja auch immer wieder in dieses Rad kommt und hadert und was ist eigentlich Erfolg? Und also es ist ja auch eine hochphilosophische Frage ja oft am Ende, aber wir brauchen alle, ja.
Absolut. Und das ist das, was am Ende Glück ausmacht. Ja, wir sind so fremdbestimmt in dem, wie wir glücklich sein definieren. Und wenn man mal genauer hinschaut, sind besonders reiche Menschen nicht zwingend besonders glücklich oder besonders arme Menschen nicht zwingend besonders unglücklich. Ich will da überhaupt nicht zynisch sein. Natürlich soll jeder Mensch die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, sich zu bilden, gesund zu leben, Gesundheitssystem zugänglich zu haben. Wir neigen aber dazu, in so einer blinden Gefolgschaft einer Erfolgsdefinition nachzulaufen, die eigentlich gar nicht tief in uns steckt und die viel Leere hinterlässt. Und wenn wir wieder darauf zurückkommen, was macht uns eigentlich glücklich und wo empfinden wir uns als erfolgreich? Und das ist sehr individuell, dann gibt es nicht diese eine Definition. Deshalb würde ich auch niemals sagen, du darfst kein Fleisch essen oder du solltest weniger fliegen oder das ist mir alles zu eindimensional, weil es gibt Menschen, für die das extrem wichtig für ihr Glücksempfinden ist, aber für andere eben nicht. Also müssen wir individuell das Vertrauen haben in uns und wir in unsere Mitmenschen, dass jeder in der Lage ist, sich zu hinterfragen. Ich weiß, dass das ein bisschen utopisch klingt und ich sehe viele Menschen, die entweder damit überfordert sind oder sich gar nicht damit beschäftigen wollen. Nur wenn wir uns einfach fremdbestimmen lassen, dann haben genau die, die mit falschen Informationen steuern, so viel Chance, ihren persönlichen Erfolg und ihre persönliche Definition von Erfolg umzusetzen auf Kosten aller anderen. Die Verantwortung liegt bei jedem von uns. Die kann keiner abnehmen.
Schöne letzte Worte, würde ich sagen. Danke dir, Sonja, dass du dir die Zeit genommen hast und uns das näher gebracht hast. Das war sehr erhellend.
Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank für die wundervollen Fragen und ein wunderbares Wochenende.
Danke, Sonja. Ja, ich musste mich erstmal so ein bisschen in diese Dimension wieder reinbegeben und fand das aber hinterher dann total interessant, ja, weil es eben einfach genau ja den Finger in die Wunde legt, dass halt diese Ökosystemleistung und dieses gesamte Biodiversitätsthema, was wir auch mit Frauke und so weiter hatten, also da das halt mal anzugehen und das halt dann eben auch entsprechend so zu verpacken, dass da alle Akteure halt dann irgendwie auch was davon haben. Ja? Also die Unternehmen können sich absichern, kriegen es halt sogar noch in ihre Bilanz rein und die Menschen, denen die Wälder oder Felder oder was auch immer gehören, haben auch noch was davon. Das über eine Plattform zu regeln, ist als erstmal echt ein interessanter Gedanke. Also es hat, ja, lässt mich halt auf alle Fälle nachdenken zurück. Und bei dir?
Ja, ähnlich. Also mir war dann doch auch gar nicht so bewusst, auch nachdem ich auf der Homepage war und so ein bisschen mich gelesen hatte, wie dann doch, ja, wie komplex dann da auch wirklich das alles ist und das ist, dass man rein guckt. Ich finde die Vision aber halt so cool. Deswegen fand ich auch nochmal ihren kurzen Ausflug in den Ideation Workshop mit Handy und Internet. Das war ja da war es auch irgendwie so, ja krass, kann das eigentlich sein, geht das, was, also und dass man ja sieht, wie das dann irgendwann doch zu der Selbstverständlichkeit wird, und das finde ich eigentlich ganz cool, das hilft mir immer so dieses, ja guck mal, was schon passiert ist, so, ne, und dass hoffentlich das so eine Selbstverständlichkeit wird, das hat mich total, also damit hatte sie mich, so. Aber ja, das sind nochmal ein paar schöne Gedankengänge aufgegangen. Erfolg, Glück, also ne, man kann es wieder so groß machen, wie man will. Man muss aber dann immer wieder es halt auch schaffen, es so runterzubrechen, dass man eben auch handlungsfähig wird. Ne? Ich glaube, das ist dann immer das Entscheidende.
Ja, fand ich aber echt interessant. Also ich denke mal, wir werden da bestimmt nochmal in Kontakt sein. Also ich fand das, also erstmal war es schon ein großes Thema.
Yes. Alright, Nils, dann will ich dich nicht abhalten, dein Frühstücksei zu genießen, und wir hören uns bald.
Ja, wir hören uns bald. Bis dann, Maike. Ciao.